Okay. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, um diesen Vortrag zu hören. Wie gesagt, wir machen einmal zwischendurch eine Pause und dann nachher am Ende freue ich mich über viele Nachfragen, Diskussionsbeiträge, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen können. Ja, ich glaube, jetzt kann man dunkler machen. Mein Gott, wo treiben Sie uns hin, ist die Überschrift, die ich für den Vortrag genommen habe, ist ein Zitat von einer überlebenden Frau. Es geht um die Todesmärsche der KZ-Häftlinge im April 1945 und vor allen Dingen um den Todesmarsch der Häftlinge aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Die meisten KZ-Häftlinge wurden ja nicht in den Lagern, sondern auf den Märschen befreit. Manchmal in so Filmen sieht man dann die Alliierten, wie sie die Tore öffnen und alle jubeln. Aber das galt nur für sehr wenige der KZ-Häftlinge. Die meisten sind nicht in den Lagern befreit worden. Nach Schätzung von HistorikerInnen kam im letzten Vierteljahr der nationalsozialistischen Terrorherrschaft ein Drittel der Menschen, die die SS in den KZs gefangen gehalten hat, ums Leben. Fast eine Viertelmillion Menschen. Durch die katastrophalen Zustände in den Lagern in den letzten Monaten, durch Massenmordaktionen und auf den Todesmärschen. Dieses ist eine Karte von einer Ausstellungstafel in der Gedenkstätte Todesmarsch im Beloher Wald. Die SS räumte die Lager immer kurz bevor die Alliierten sie erreichten. Ihr habt da die schwarze schraffierte Linie, das ist der Frontverlauf im Dezember 1944 und der blaue ist der Frontverlauf im April 1945. Also das Stück waren die Alliierten vorgerückt und das Stück, was von den Deutschen noch gehalten wurde, wurde immer kleiner. Die SS hat dementsprechend zuerst die frontnahen Lager geräumt und die Häftlinge dann in die anderen Lager im Reichsinneren getrieben. Und die Lager im Reichsinneren wurden entsprechend immer überfüllter. Die Zeichnungen, die ich zeige, sind Zeichnungen von Überlebenden des Todesmarsches. Diese Zeichnung ist von Ab Nicolas, einem niederländischen Überlebenden. Die Häftlinge des KZ Sachsenhausen wurden am 20. und 21. April auf einen Todesmarsch Richtung Nordwesten getrieben. In den schmalen Korridor, den ihr da eben auf der Karte gesehen habt, zwischen den beiden blauen Linien, in den schmalen Korridor zwischen der Ost- und der Westfront. Kurze Zeit später, bereits am 22. April, befreiten sowjetische und polnische Soldaten, Truppen, das Lager und in dem Lager Sachsenhausen etwa 3000 Häftlinge, die im Lager verblieben waren. Das ist eine Zeichnung von dem französischen Überlebenden Guy Châtaignier. Am Abend des 20. April begann der Ausmarsch. Über 33.000 Menschen in Kolonnen zu je 500, immer fünf in einer Reihe, 100 Reihen hintereinander. Und rechts und links bewacht von der SS und auch am Ende jeder 500er Kolonne SS. Etwa die Hälfte der Kolonnen bekam noch ein Brot mit, so ein Laibbrot für 6 Personen. Dann war das Brot alle und die andere Hälfte der Kolonnen bekam gar nichts. Das ist eine Zeichnung des tschechischen Überlebenden Josef Dobesch. Die völlig erschöpften, zum Teil schwer kranken und vollkommen unzureichend gekleideten Häftlinge mussten 15 bis 40 Kilometer am Tag bewältigen. Übernachtet wurde in Scheunen oder unter freiem Himmel. Für die meisten Kolonnen gab es auf der Strecke viel zu wenig, zum Teil sogar gar keine Versorgung. Das ist nochmal Guy Châtaignier. Wer nicht mehr weiter konnte, wurde in den meisten Fällen von den begleitenden SS-Männern erschossen. Der tschechische Überlebende Luis Piechotta erinnerte sich 1980. Die ersten 50 Kilometer waren ein Albtraum. Die Russen waren so nah, dass wir ihre Gewehrschüsse hören konnten. Deshalb zwang man uns, 36 Stunden ohne Unterbrechung zu marschieren. Ich hatte einige wenige Kleinigkeiten mitgenommen, doch mit der Zeit wurde ich immer müder und warf eine Sache nach der anderen fort, bis nur noch eine Decke übrig blieb, in die ich mich nachts einrollte. In den Nächten schliefen wir im Freien. Das ist ein Foto, was ein Schweizer Delegierter namens Willi Pfister des Internationalen Roten Kreuzes aufgenommen hat. Wir haben 13 Fotos, die Willi Pfister heimlich aufgenommen hat. Und die meisten von den Fotos zeigen Tote, die einfach am Wegesrand liegen gelassen wurden. Peter Heilbutt, ein deutscher Jude in Dresden aufgewachsen und später dann Musikprofessor in Hamburg. Peter Heilbutt schreibt 2005 seine Erinnerungen auf. Das heißt, er hat Notizen gleich 45 gemacht und macht daraus 2005 ein Buch. Kaum ist der Zug, ist unsere 500-schaft aus Oranienburgs Bebauung heraus. Kaum im freien Gelände. Da passiert es zum ersten Mal. Einige Reihen vor uns, bricht zusammen. Feld liegt da. Liegt da in Erwartung, wie es nun weitergehe. Oder gibt er sich der simplen Hoffnung hin, dass weitermarschiert und er hier liegen und zurückgelassen werde? Das Ganze halt. Auf SS-Befehl wird er beiseite getragen, neben den Weg gelegt. Ein Schuss knallt, wir haben den ersten Toten. Das ist jetzt keine Zeichnung, sondern ein Gemälde von Gino Pezzani, einem italienisch sprechenden Schweizer Juden. Und die polnische Überlebende Sofia Jakuczynska, erinnerte sich im Jahr 2000. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir täglich machen mussten, 15 oder 20. Aber am schlimmsten war die Ungewissheit, wohin und wie lange noch. Abends trieben sie uns entweder in eine Scheune oder wir blieben auf freiem Feld. Erschöpft, hungrig und dreckig fielen wir nur so hin. Morgens begann das Grauen von Neuem. Mein Gott, wo treiben sie uns hin? Die Holzschuhe hatten keine Absätze mehr. Ständig waren Schreie und Schüsse zu hören. Und wir rafften uns zum Weitermarschieren auf. Ich sagte zu den anderen, dass wir schon so viel überstanden hätten. Den Krieg, den Aufstand, der Warschauer Aufstand ist gemeint, das KZ und diese schwere Arbeit. Also müssten wir auch jetzt aushalten und überleben. Und wenn Gott es wolle, würden wir unsere Familien wiedersehen. Ob es einen direkten Schießbefehl des Kommandanten gegeben hat, darüber gehen die Aussagen der SS-Bewacher, die vor Gericht standen, auseinander. Nach den Berichten der Überlebenden wurde häufig geschossen. Die Toten wurden einfach am Rand liegen gelassen. Auf dieser Karte, auch wenn ihr sie vielleicht nicht genau erkennen könnt, also unten rechts ist Berlin, ne? Sachsenhausen ist ja in Oranienburg nördlich von Berlin und oben links habt ihr Schwerin. Die Kolonnen durchquerten zahlreiche Städte und Dörfer. Sie trafen auf Flüchtlingstrecks und auf die sich zurückziehende Wehrmacht. Die Märsche, die Räumung der KZ, geschah ja unter den Augen der Bevölkerung, nicht nur in Sachsenhausen. Das gilt für die Räumung aller Konzentrationslager und für das ganze Land. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer reagierten mit Gleichgültigkeit. Einige versuchten, den Häftlingen zu helfen, boten Wasser oder Brot an. Die SS ließ es manchmal zu, meist aber verhinderte sie die Hilfe. Das ist jetzt eine Zeichnung von Wolfgang Czepanski. Andere Anwohnerinnen und Anwohner allerdings halfen der SS, beteiligten sich an der Bewachung der Häftlinge, manchmal sogar an der Ermordung von Häftlingen und auch am Wiedereinfangen von geflüchteten Häftlingen. Zvi Helmut Steinitz erzählte 2004, in einigen Ortschaften standen aufgehetzte Kinder an der Straße, beschimpften und bewarfen uns mit Stein. In ihren Augen waren wir anscheinend immer noch jüdische Todfeinde des deutschen Volkes. Und der französische Überlebende Marcel Couradeau, ja, erinnerte sich, als wir durch Neuruppin kommen, steht eine alte Frau vor ihrer Tür und hält uns einen Eimer mit Wasser hin. Die SS-Posten stoßen den Eimer um und beschimpfen sie. Immerhin eine Deutsche, die noch ein Herz hat. Ja, jetzt wäre eine Gelegenheit, wenn es direkt Zwischenfragen schon gibt, jemand was nachfragen will, bevor ich weiterrede. Ansonsten gibt es am Ende auch die Möglichkeit, aber jetzt wäre Gelegenheit.
Ich wollte fragen, ob Sie grob wissen, wie viele es geschafft haben, tatsächlich zu fliehen auf diesen Märschen.
Also, wir kennen einzelne Fluchtgeschichten, aber wir können überhaupt keine Zahlen nennen. Das ist so, dass je näher es an die Befreiung und das Ende des Krieges kam, desto einfacher wurde es zu fliehen. Wir können insgesamt sagen, von den 33.000 Häftlingen, die in Sachsenhausen losgegangen sind, sind etwa 1.000 umgekommen, erschossen worden, zusammengebrochen. Ja, ermordet worden. Auch die, die einfach zusammengebrochen sind, sind ermordet worden aufgrund der Bedingungen. Also die allermeisten der Häftlinge haben es geschafft, entweder auf dem Weg zu fliehen oder dann noch lebend an die Befreier zu kontaktieren, die Sowjets oder die Amerikaner. Es sind natürlich auch viele Menschen noch nach der Befreiung gestorben, weil sie so sehr krank waren. Und wir wissen das von Einzelnen, aber auch da haben wir überhaupt keine Zahl, wie viel meinetwegen in den folgenden Monaten gestorben sind.
Wussten die Leute, die SS-Offiziere und Soldaten, wussten die, wohin sie gehen, warum sie das machen?
Ja, das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also, die normalen SS-Leute wussten nur, es geht von der Front, wo die Sowjets stehen, weg. Und die höheren Offiziere und die, also der Lagerstab, die Kommandantur von Sachsenhausen, die sind nicht mit auf den Marsch gegangen, sondern die sind dann mit PKWs nach Ravensbrück gefahren und haben dort andere SS-Größen getroffen. Und da wurde dann beraten, wo können wir überhaupt noch hin? Wo steht die Front und wo sollen wir hin? Und dann kamen die zu dem Todesmarsch zurück und haben gesagt, die Richtung geht weiter nach Nordwesten. Und das war praktisch eine Entscheidung von Tag zu Tag, festzustellen, wo die Front ist. Und man kann gar nicht, ein positives Ziel dessen kann man gar nicht nennen. Man kann nur sagen, von der Front weg. Immer noch in die Richtung, wo zum Schluss noch die Deutschen waren.
Okay, ich dachte, oh doch, okay.
Also mich hätte noch interessiert, gibt es auch irgendwelche Berichte von SS-Leuten, die zu Märschen erlebt wurden? Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen gegeben haben könnte, der vielleicht auch innerlich ganz schön zerworfen war. Bezüglich dem, was da
der innerlich
zerworfen oder zerrissen war, bezüglich dem, was da getan wurde.
Ja, leider haben wir das nicht. Ich weiß nicht, möglicherweise gibt es irgendwo noch private Notizen, die aber uns bisher noch nicht oder die von den Angehörigen dann, von den Nachfahren vernichtet wurden. Keine Ahnung. Also das, was es gibt, ist ein Buch eines Wehrmachtssoldaten, der, weil er verletzt war, zu den Wachmannschaften von Mittelbau-Dora versetzt worden ist und dann mit einem Außenlager von Mittelbau-Dora zu dem Sachsenhausener Todesmarsch gestoßen ist. Und der hat ein Buch veröffentlicht, in dem er, ja, das ist so eine, man merkt seine Zerrissenheit, das ist schon so, wie du sagst. Also einerseits will er schon ein bisschen auch die Verbrechen, die dort jeden Tag geschahen, vertuschen, aber er sagt schon deutlich, dass er das so nicht wollte, was da geschah, sozusagen. Aber außer diesem haben wir nur Aussagen von SS-Leuten vor Gericht. Und die sind sehr deutlich darin, dass sie ist klar, die sind angeklagt und die schieben die Schuld hin und her. Ne? Der eine sagt, die höheren Polizei-SS-Führer haben oder der örtliche Gauleiter hat oder so. Ne? Sie schieben einfach die Schuld für diese Entscheidung vor sich her und es gibt noch manche Äußerungen, wo sie sagen, ja, das war auch für uns, war das sehr beschwerlich, das Marschieren sozusagen, ne? Das, die gibt es auch. Aber ansonsten haben wir tatsächlich nur von den überlebenden KZ-Häftlingen Aussagen und eben von den Anwohnern in den Orten, durch die sie kamen. Das ist eine Zeichnung von Walter Timm, der wegen Homosexualität im KZ war. Ab dem 23. April sammelte die SS den Großteil der Häftlinge vom Sachsenhausener Todesmarsch im Beloer Wald. Der Beloer Wald liegt zwischen Wittstock und Röbel an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Die Kolonnen waren im Laufe der Strecke, das sind etwa 100 Kilometer von Oranienburg, auseinandergerissen worden und wurden jetzt hier wieder gesammelt. Und außerdem, was ich eben schon kurz auf die Frage sagte, die SS musste sich orientieren, wohin geht's denn eigentlich weiter? Wo steht die Front? Das ist eine Zeichnung von Guy Chatinier, die einzige Zeichnung, die wir haben, wo es wirklich um das Beloer Waldlager geht. Wir sprechen von einem provisorischen Lager, aber von einem Lager kann man eigentlich gar nicht sprechen. Es gab keine Baracken, es gab keine Toiletten, es gab kein Wasser, es gab nichts. Die SS jagte die Häftlinge einfach in den Wald und stellte eine Postenkette rundherum. Sie versorgte sie nicht, sie beschränkte sich darauf, Fluchten zu verhindern. Die Menschen im Wald versuchten einfach irgendwie zu überleben. Und die Bäume tragen noch heute, 80 Jahre später, die Spuren davon. So fehlt an einigen Kiefern, wie ihr hier auf dem Bild seht, immer noch großflächig die Rinde, weil sie in ihrer Verzweiflung versuchten, sich von der Rinde zu ernähren. Wir haben provisorische Reiben gefunden, also einfach so Blechstücke, in die die Häftlinge von oben mit dem Nagel oder einem Messer Löcher reingehauen haben, denn ist es von unten ja so scharfkantig. Und damit haben sie dann diese Rindenstücke, die sie mit Mühe vom Baum abgekriegt haben, gerieben und hatten dann so etwas wie, der französische Überlebende Marcel Sureau sagt, eine Art Mehl sozusagen, eigentlich Sägespäne. Und das haben sie mit Wasser aus den Pfützen vermischt und überm Feuer erwärmt. Und dann hatten sie so eine Art Brei, warmen Brei, den sie gegessen haben. Das ist reine Zellulose, das hat keine Nährstoffe, aber wahrscheinlich macht das einfach ein gutes Gefühl, wenn man schon Magenkrämpfe hat, weil man so lange nichts gegessen hat. Die Häftlinge haben auch in die Bäume geschnitzt. Dieses ist sowas wie eine Rübe vielleicht. Vielleicht träumt man von was zu essen, wenn man nichts hat und schnitzt das da so in den Baum. nach 2 Tagen, also nachdem die Häftlinge, die waren insgesamt 6 Tage im Wald, nachdem die Häftlinge 2 Tage im Wald waren, kamen Lastwagen des Internationalen Roten Kreuzes. Nach Verhandlungen mit der SS durften die Delegierten Lebensmittelpakete verteilen. Das reichte auf keinen Fall, gab aber den Menschen Hoffnung, dass da, die hatten ja seit Jahren keinen Menschen erlebt, der ihnen helfen wollte, der ihnen was Gutes tun wollte. Und gab ihnen Hoffnung. Die Häftlinge wurden dort nicht befreit, sondern mussten am 29. April von da aus weiter marschieren Richtung Schwerin bzw. Ludwigslust, in diesem immer kleiner werdenden Stück, was die Deutschen noch hielten. Johannes Dötsch notiert im Mai 45, auch ein deutscher politischer Überlebender, 24.04.45, gegen 3 Uhr nachmittags kamen wir in den riesigen Wäldern von Belo an. Hier war man sich völlig selbst überlassen. Die Postenkette war in weitem Kreis um den Wald gezogen. Ohne jede Verpflegung und ohne Wasser sah unser Lager recht trostlos aus. Das ist eine Zeichnung des belgischen Überlebenden Etienne van Ploeg. Und der polnische Überlebende Czesław Iberza erinnert sich, plötzlich ein Schrei, ein Fahrzeug vom Internationalen Roten Kreuz. Nach ihm folgten weitere Fahrzeuge. Auch ich begann jetzt panisch zu schreien. Wenig später begann das Rote Kreuz und das Lebensmittelpäckchen auszuteilen. Das heißt, ein Päckchen für 5 Personen. Dies war für uns ein großes Erlebnis. Seit 5 Jahren sahen wir nicht mehr, wie eine Schokolade, ein Schinken, ein Käse, Sahne, Kekse und vieles andere aussehen. Uns umgab plötzlich ein dünner Hauch von Freiheit. Wir glaubten fest daran, dass wir auch bald alle entlassen werden. Die Realität aber war anders. Wir waren weiterhin in der Gefangenschaft der SS, das IRK, also Internationale Rote Kreuz, fuhr fort. Dieses Foto kann man erkennen. Dieses Foto zeigt die Begegnung der amerikanischen und sowjetischen Soldaten am Störkanal südlich Schwerin. Das heißt, das ist genau wie das berühmte Bild von Torgau, ist das am nächsten Tag fürs Foto inszeniert. Aber sie sind sich dort begegnet. Die amerikanischen Truppen waren am 2. Mai in Schwerin und blieben dort zumindest mit ihrer Hauptfront stehen und warteten auf die Sowjets, weil das der Störkanal und dann nachher der Elde-Kanal Richtung bis zur Elbe hin die verabredete Demarkationslinie war zwischen Amerikanern und Sowjets in diesem Bereich. Und die Sowjets kamen am 4. Mai in Schwerin an. In diesen Tagen dazwischen wurden zwischen Schwerin, Ludwigslust und Parchim die meisten der Häftlinge befreit. Und zwar war das ein völliger Zufall, ob von den Amerikanern oder den Sowjets, je nachdem, wo sie sich gerade befanden. Die SS-Leute hatten sich abgesetzt, schon auf dem ganzen Weg, immer mal vereinzelt, aber dann am Nachmittag des 3. Mai, also kurz bevor die Sowjets dort ankamen, begaben sich die letzten der SS-Bewacher in amerikanische Gefangenschaft, um nicht in sowjetische zu geraten. Die meisten Häftlinge wurden unterwegs, quasi auf dem Weg befreit. Das ist jetzt ein Foto, was in der Nähe von Ludwigslust aufgenommen wurde. Der Kniende dort ist ein amerikanischer Soldat, der nach einem toten männlichen Häftling guckt. Personen da auf der Straße sind weibliche KZ-Häftlinge auf dem Marsch. Die Menschen waren frei dann, viele aber schwer krank, vermutlich mehr als 1000 Menschen überlebten den Todesmarsch nicht. Die Alliierten auf beiden Seiten kümmerten sich um die Versorgung der Menschen und organisierten in den kommenden Monaten die Rückkehr. Viele der Überlebenden, die ich kennenlernen durfte, sind die Tage des Todesmarsches sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben. Der Luxemburger Überlebende René Traufler formuliert es so: Endlich lacht die Sonne wieder. Es wird ein schöner Tag. Ich freue mich. Mit Paul räume ich die Scheune von allem Unrat, bereite das Stroh frisch auf und gehe anschließend mit dem Freund über Land spazieren. Die Freiheit umweht uns warm. Ist das ein leichtes Gefühl? Die Blumen schauen uns vertraut an. Alles scheint uns neu, schöner, mit Poesie bedeckt. Mein Herz möchte jauchzen. Man fühlt es körperlich, was man mit der Freiheit wiedergewonnen hat. Manchmal nur zwängt sich immer noch Unsicherheit dazwischen. Wie bei einem Kinde, das die ersten Schritte macht und überall nach Halt sucht. Das Lager scheint uns immer noch zu halten. Ich glaube fest, dass wir noch lange die Spuren unserer Fesseln tragen werden, wenn wir sie überhaupt je wieder loswerden. Ja, ein paar Worte noch zur Gedenkstätte im Beloer Wald. Wie gesagt, zwischen Wittstock und Röbel, also auf dem Gebiet der DDR. 20 Jahre nach der Befreiung 1965, erst 20 Jahre nach der Befreiung, kann man sagen, wurde dann dort ein erster Stein gesetzt und 1975 dann dieses Mahnmal, so wie es heute aussieht. Dann wurden 1976 120, glaube ich, ja, Tafeln auf dem ganzen Weg von Oranienburg nach Schwerin gesetzt, die die Route des Todesmarsches markierten. Das ist was ganz Besonderes an diesem Sachsenhausener Todesmarsch, weil in Ost und West gab es erst 30 Jahre später so ungefähr die Bemühungen, eine Route zu kennzeichnen. Ja, 1981 wurde das Museum des Todesmarsches eröffnet. Das ist jetzt hier das Haus nach unserer Sanierung. Heute ist es eine pädagogische Projektwerkstatt, wo Veranstaltungen, pädagogische Projekte stattfinden. Auch mal kurz zwei Bilder von innen. Ja. Und 2002 gab es einen neonazistischen Brandanschlag auf diese Gedenkstätte, wo ein Raum des Museums, einer von zwei Räumen, vollständig ausbrannte. Und wenn nicht der Wachschutz so schnell gelöscht hätte, wäre das ganze Haus abgebrannt. Es wurden dann auch das Mahnmal beschmiert. Das ist ein Bild von der Protestveranstaltung einen Tag nach diesem Anschlag. Ich habe das Haus seit 2004 geleitet, also 2002 war ich noch nicht Leiterin, aber 2008 gab es einen weiteren Anschlag, sag ich mal Anschlagsversuch. Da haben zwei junge Neonazis aus der Region versucht, durchs Fenster reinzukommen. Wir hatten aber Gott sei Dank noch nicht lange, aber wir hatten Sicherheitsklasse und sie hatten Probleme, die Fenster kaputt zu kriegen. Diese beiden sind 2009 auch verurteilt worden. Die Täter dieses Brandanschlags 2002 hat man nie gefunden. 2010 haben wir die Gedenkstätte vollkommen neu gestaltet, eröffnet. Wir haben eine Ausstellung, die unter freiem Himmel neben dem Wald, in dem das geschah, neu eröffnet 2010, auch mit Gegenständen und Vitrine. Das Wichtigste bleibt aber natürlich der Wald mit den authentischen Spuren, nämlich den Bäumen. Hier haben wir auch noch Einschnürungen von Draht, die davon übergeblieben ist. Ja, ein kleiner Ja, ich habe Ihnen vor allen Dingen von dem Sachsenhausener Todesmarsch erzählt, weil ich eben diese Gedenkstätte 20 Jahre geleitet habe. Aber dies gab es natürlich überall, diese Märsche, und es gab sie auch in Schleswig-Holstein und auch in Lübeck. Dafür vielleicht noch ganz zum Schluss, nicht voll ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ein paar Beispiele. Die Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme in Hamburg und auch einige andere wurden über Lübeck in die Neustädter Bucht gebracht und dort auf Schiffe getrieben, die durch einen tragischen Irrtum am 3. Mai 1945 von den Briten bombardiert wurden. Diese Katastrophe ist möglicherweise einigen von Ihnen bekannt. Sie ist meist unter dem Namen eines der Schiffe, was nämlich vorher so ein Luxuskreuzfahrtschiff war, Cap Arcona. Und die Toten dieser Katastrophe sind überall in der Lübecker Bucht angeschwemmt worden. Häftlinge des Auschwitzer Außenlagers Fürstengrube in Oberschlesien wurden erst über Mauthausen nach Mittelbau-Dora transportiert und dann von dort nach Magdeburg getrieben. Mittelbau-Dora ist in Nordhausen, und von dort aus nach Magdeburg getrieben. Und in Magdeburg dann auf Schutten und über die Elbe und den Elbe-Lübeck-Kanal bis in den Vorwerker Hafen transportiert. Und von dort aus wurden sie auf einen Todesmarsch durch Ostholstein getrieben, über Bad Schwartau und Arnsböck zum Beispiel, bis nach Neustadt und dann auch auf die Schiffe gebracht. Das war die, außer der Cap Arcona, die Tilbeck und die Athen. Andere Häftlinge kamen aus Mittelbau-Dora erst nach Bergen-Belsen und dann führte ihr Transport sie unter anderem durch Brunsbüttel und Glückstadt. Gefangene des Zuchthauses Fuhlsbüttel in Hamburg wurden über Kaltenkirchen und Bordesholm ins Arbeitserziehungslager Nordmark bei Kiel getrieben. Andere Häftlinge aus Neuengamme wurden erst nach St. Bostel transportiert und von dort über Stade und Kiel dann nach Flensburg. Andere wurden über Arnsburg und Bad Oldesloe nach Rheinfeld getrieben. Und es gab weitere Märsche, Transporte in vollkommen überfüllten Güterwaggons und eben auf Schuten. In diesem Jahr, 80 Jahre danach, gab es an einigen Stellen Gedenkfeiern. Lange Zeit blieben diese Todesmärsche nicht nur in Schleswig-Holstein relativ unbekannt. Und in diesem Jahr gab es in Lübeck zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal aufgefallen ist, am Gustav-Radburg-Platz gibt es eine kleine Stele, nur so hoch, die an diesen Todesmarsch Häftlinge dieses Auschwitzer Außenlagers Fürstengrube. Und da sind 12 Stelen auf der ganzen Strecke von Lübeck bis Neustadt errichtet worden, 1999, und zwar von dem Künstler Wolf Leo zusammen mit Jugendlichen aus vielen verschiedenen Ländern. Aber diese kleine Stele am Gustav-Radbruch-Platz übersieht man leicht eigentlich. Da ist jetzt auch eine kleine Tafel dran, die darüber informiert. Aber dort gab es zum Beispiel dieses Jahr eine kleine Gedenkfeier. Und es hat auch in letzter Zeit verstärkt Initiativen gegeben, die eben an diese Märsche erinnern, auch in Ostholstein oder überhaupt in Schleswig-Holstein auch, und auch Schüler, die recherchieren dazu. Ja, das wollte ich noch kurz als kleinen Anhänger zu Lübeck sagen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt gerne Fragen, Kommentare. Ich komme gerne ins Gespräch mit Ihnen.
Ja, vielen Dank erstmal. Super spannend. Auch aufwühlend, würde ich sagen. Mich würde noch interessieren, ob es Informationen gibt über den Verbleib der Leichen, die der Personen, die während des Marsches erschossen wurden, einfach zusammengebrochen sind. Gibt es da irgendwie, gab es da vielleicht auch im Nachgang, als dann schon die Befreiung stattgefunden hatte, irgendwie noch Bergungsaktionen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also in den meisten Fällen sind die erstmal von den Bewohnern der Orte so ein bisschen schnell verscharrt worden, damit keiner das sieht, wenn die Russen oder Amerikaner kommen. Dann sind die in der Regel auf die Dorffriedhöfe gekommen. Wir haben also auf der Strecke zwischen Oranienburg und Schwerin, eigentlich in allen Dörfern gibt es Tote auf den Friedhöfen, in der Regel anonym. Es gibt einige Ausnahmefälle, wenn die Leute noch vielleicht nach der Befreiung 2 Tage gelebt haben oder im Krankenhaus waren, da haben wir Namen. Aber ansonsten ist es anonym. Und es gibt Hunderte von Toten, die noch nicht gefunden worden sind. Ich habe also die in den letzten Jahren, die ich da gearbeitet habe, mich sehr drum bemüht, Massengräber zu finden, von denen die Überlebenden gesprochen haben, wo es zum Teil auch Zeichnungen gibt aus Erinnerungen und Beschreibungen und so weiter. Aber wir haben sie bisher nicht gefunden. Also ich bin der Überzeugung, dass es auf dem Weg irgendwo in den Wäldern noch Hunderte von Toten gibt.
Erwähnt haben, dass diese Märsche eher unbekannt waren. Mhm. Also wie realistisch das gewesen sein kann, weil ich kann mich noch an einen Schulunterricht erinnern, die hieß es auch, dass Leute oft behauptet haben, sie hätten generell diesen ganzen Systemumsturz nicht so richtig mitbekommen. Ja. Und ich frage mich immer, ob das so realistisch sein kann.
Nee, da habe ich mich dann unklar ausgedrückt. Die sind lange Zeit von der Forschung und von den Veröffentlichungen und so hat man sich mit den Todesmärschen nicht beschäftigt, sozusagen. Also die währenddessen haben alle Leute das gesehen. Da kann mir kein Mensch erzählen, weil es gab sie auch wirklich, dies waren jetzt ja nur die Märsche aus den Konzentrationslagern. Es gab dann noch die Kriegsgefangenenlager, es gab die Arbeitserziehungslager, es gab noch die Zwangsarbeiterlager und es gab ein Geschehen, ist bei jedermann im Vorgarten. Also das ist wirklich so. Und dann hat das ja in der Bundesrepublik, ja, kann man lange drüber diskutieren. Ich sage erstmal so ganz platt, so platt war es nicht, aber Jahrzehnte der Verdrängung gegeben. Und als man dann angefangen hat, sich endlich auch in der historischen Wissenschaft mit den Konzentrationslagern zu beschäftigen, hat man sich erstmal mit dem, wo sie eingerichtet worden sind, was dort passiert ist und so weiter beschäftigt. Und dass man sich wirklich mit der Räumung dieser Lager und den Märschen beschäftigt, das ist tatsächlich erst in den letzten, sagen wir mal, vielleicht 30 Jahren oder so, dass man sich damit überhaupt beschäftigt. Und ich habe auch lange Zeit in Neuengamme auch gearbeitet in verschiedenen Positionen und ich kann mich noch erinnern, dass es so eine Bürgerinitiative gab in Bremen, die sich mit der Räumung der Bremer Außenlager Neuengammis beschäftigt hat. Und die haben eine Broschüre gehabt, wo sie es Todesmarsch genannt haben. Und das war 87 vielleicht oder so. Und das war eine ganz große Ausnahme da über die Märsche hat erst 10, 15 Jahre später haben da Leute erst drüber geredet und sich damit beschäftigt. Ja, in der DDR, genau. Mein Mann flüstert mir zu, weil ich nur gesagt habe, Bundesrepublik, ich soll was zur DDR sagen. Hat er natürlich recht, dieser Marsch war ja auch in der DDR. Also ich hatte ja schon die Tafeln gezeigt, das war tatsächlich in der DDR anders. Da hat man diesen Marsch wirklich den ganzen Weg markiert. Und es hat auch zu den runden Jahrestagen immer große Veranstaltungen gegeben. Die ersten 20 Jahre hat das auch keinen interessiert, sozusagen. Das fand ich schon erstaunlich. Und danach war es natürlich schon so, dass das eine bestimmte Sicht auf den Nationalsozialismus immer war. Das kann man auch an den Tafeln sehen. Da gibt es nur Männer auf der Zeichnung. Da gibt es nur einen roten Winkel und nicht die anderen Häftlingskategorien. Also das ist auch an dem Museum, was 81 eröffnet wird. Das war eine ganz klare Zielrichtung der Darstellung. Und immer diese NS-Darstellung endeten dann damit, dass man sagte, ja, in der Bundesrepublik, da sind die Nazis alle noch, sozusagen.
oder irgendwelche Diskussionspunkte.
Ansonsten oder möchte, Kommentare.
Genau,
oder?
Ich möchte ansonsten, du hast vorhin auf deine vorige Frage noch einen Kommentar einwerfen. Du hast ja gefragt, ob es irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen, Memoiren von irgendwelchen TED. Und ich glaube, also zusätzlich dazu, dass die das auch verdrängen wollten, ist noch eine weitere Komponente halt, dass die ganzen unteren Riegen ja fast überhaupt nicht irgendwie angeklagt wurden. Es gab also für die auch noch eine zusätzliche Motivation, sich eben dort keine Beweise zu erschaffen. Teilweise wurden die ja auch erst in den 2010er oder 2020er Jahren vor Gericht noch angeklagt.
Da kann ich vielleicht noch mal kurz, wo du das gerade sagst, zu der Frage, ist denn jemand wegen Verbrechen auf den Märschen verurteilt worden, sozusagen? Also wir kennen zwei Prozesse. Da geht es ein West-Prozess aus den 60er Jahren. Da sind Leute, die aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft als Beschuldigte zurückgekehrt sind, in Köln vor Gericht gestellt worden. Unter anderem der politische Leiter. Das heißt, es gab in den Konzentrationslagern immer noch eine extra Lager-Gestapo-Abteilung. Und der Chef davon ist wegen Verbrechen in Sachsenhausen, stand er sowieso vor Gericht. Und dann hat man ihn auch verurteilt wegen Verbrechen auf dem Todesmarsch. Und zwar, nachdem die Häftlinge in diesem Beloer Waldlager am 29. April von da aus weitermarschieren mussten, ist er durch den Wald gegangen und hat geguckt, ob es noch Häftlinge gibt, lebende Häftlinge gibt, die sich versteckt halten und da bleiben wollen. Und er hat 6 Leute gefunden und erschossen, die im Wald an einem Baum gelehnt oder so waren. Und dafür ist er dann zu 4 Jahren noch verurteilt worden. Und dann gibt es einen Ostprozess. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, kurz zusammengefasst. Da ist ein Mensch, der war erst in der Wehrmacht. Dann ist er aus der Wehrmacht rausgeflogen und wohl wegen Schiebung und Betrug, also Schwarzhandel in der Wehrmacht, ins KZ gekommen als Sonderabteilung Wehrmacht. Es gab auch Wehrmachtsleute im KZ. Und dann war er eben im Sachsenhausen KZ-Häftling. Und als der Todesmarsch von Sachsenhausen losging, hatte die SS Sorge, dass sie zu wenig SS-Männer hat. Insofern haben sie einige Häftlinge in Uniform gesteckt, die sie für zuverlässig hielten. Und da gehörte er auch dazu. Das heißt, er war dann also erst Wehrmachtssoldat, dann war er KZ-Häftling und dann war er Bewacher auf dem Todesmarsch. Und dann hat er eine Frau kennengelernt in einem kleinen Ort namens Herzsprung und hat sich vom Todesmarsch abgesetzt. Und dann war er also schon wieder eigentlich Zivilist in diesem Herzsprung, weil er sich abgesetzt hat. Also er war nicht mehr in den Befehl einsortiert, in die Befehlslinie sozusagen. Und dann gelingt es einigen Häftlingen dort zu fliehen. Die verstecken sich in so einem Schuppen von einer Bäuerin. Die Bäuerin entdeckt sie und schickt ihre kleinen Jungs zu der Gaststätte, die von dem örtlichen Parteileiter, der auch Gastwirt ist, geführt wird und sagt denen, wir haben da 4 KZ-Häftlinge. Und der sucht sich denn diesen Menschen mit dem interessanten Lebenslauf und noch einen anderen. Und die gehen dann zu dem Schuppen und sind bewaffnet, haben Knüppel und Gewehre und ermorden diese 4 polnischen Häftlinge. Einer wird sich noch, der wird dann gleich im Dorf erschlagen, vor den Augen der Leute, die da stehen auf der Straße und hinter den Fenstern. Und dann treiben sie die 3 anderen durch das Dorf in so eine Kiesgrube und bringen sie dort um. Und dieser Mensch mit dem interessanten Lebenslauf hat den auch noch 45. Er wechselt nämlich immer zwischen den Ost- und Westzonen und ist so ein Kleinkrimineller sozusagen, der immer vor der Verfolgung dann in die andere Zone flieht. Und dann wird der vor Gericht gestellt und wird auch verurteilt. Der lebt übrigens sehr lange, der versucht nach der deutschen Einheit nochmal rehabilitiert zu werden. Das Urteil wird aber nicht kassiert, sozusagen, weil sie sagen, das war ein NS-Verbrecher. Erstaunlicherweise wird dieser Gastwirt, der auch der Parteileiter vor Ort ist und auch der Leiter des Volkssturms, der Volkssturm hat 3 sowjetische Soldaten vorher da erschossen, dieser Mensch wird nicht vor Gericht. Der ist Zeuge in diesem Prozess. Wir haben es noch nicht rausgekriegt. Ich weiß nicht, wie das sein kann, wieso dieser Mensch nicht verurteilt wird. Aber der andere passt auch so schön ins Bild, ne? Der wird dann, dass er im Westen ein Kleinkrimineller ist und so. Naja, der wird dann verurteilt und sitzt, ich glaube zu 7 Jahren, von denen er vielleicht 5 absitzt, so ungefähr. Genau, das waren die beiden Prozesse, die wir gefunden haben. Und die Lagerführung von Sachsenhausen, die steht natürlich auch vor Gericht, nicht nur wegen der Märsche, sondern wegen der Verbrechen im Lager überhaupt. Ne? Also die werden auch verurteilt und kommen nach Sibirien, in Archipel Gulag und einige überleben das und kommen dann als Adenauer 55 die letzten Kriegsgefangenen, deutsche Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach Hause bringt, im Gegenzug dazu die diplomatische Beziehung mit der Sowjetunion beginnt. Da kommen dann einige von denen nach Hause, aber manche, wie zum Beispiel der KZ-Kommandant, die überleben den Archipel Gulag nicht. Ich habe ein paar Flyer von der Gedenkstätte mitgebracht. Wer kann die hier vorne gerne sich noch einen Flyer mitbringen? Und ich danke für die interessanten Beiträge und Fragen.